Also Speerspitze ist sicherlich ein wenig zu weit gefasst, aber vielleicht sind sie Alliierte. Ja, vielleicht sind sie ganz gute Alliierte, wenn wir über Räume für politische Bildung beispielsweise nachdenken, über solche Angebote. Und sie sind einfach, wie wir ja festgestellt haben, eine Organisationsform, wo soziales Leben stattfindet. Sie haben Ressourcen, auch das haben wir festgestellt. Ja, und wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf zurückgreifen können und dort Gesellschaft weiterentwickeln können, verbessern können, warum nicht? Ja, und wir zeigen eben mit diesen Erhebungen, dass es eben Wege gibt, das zu tun und das Unternehmen das versuchen und so ein bisschen eben auch zu sagen, okay, vielleicht versagen gerade Parteien, vielleicht ist deswegen gerade alles so ein bisschen schwieriger und vielleicht können Unternehmen hier helfen, etwas stabilisierend wirken und diese gesamtgesellschaftliche Polarisierung ein Stück abbauen.
Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Das neue Berlin. Mein Name ist Jan Wetzel.
Und ich bin Leo Schwarz.
Und gemeinsam versuchen wir hier Gegenwart und Gesellschaft zu verstehen. Rechtspopulisten suchen westliche Demokratien zu delegitimieren, in die Mitte der Gesellschaft zu drängen und Wahlerfolge zu erringen. Immer mehr gesellschaftliche Akteure fragen sich verstärkt, wie sie darauf reagieren sollen, darunter auch Unternehmen. Spotify hat zum Beispiel 2024 eine Playlist zur EU-Wahl erstellt und seinen Nutzer aufgefordert, ihre Stimme zu erheben. Einer der reichsten Deutschen, Reinhold Wirth, den man als Werkzeugfabrikant kennt, hat seine 25.000 Angestellten sogar direkt dazu aufgerufen, nicht die AfD zu wählen. Was bewegt Unternehmen, was bewegt Unternehmer dazu, politische Akteure zu werden? Ist es reiner Eigennutz oder ein echter Glaube an die Demokratie? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute Benedikt Kapteiner zu Gast. Er ist Postdoktorand am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre am IHI Zittau, das zur Technischen Universität Dresden gehört. Und in den letzten Jahren hat er dazu geforscht, wie sich Unternehmen als politisch Verantwortliche begreifen und handeln. Hallo Benedikt.
Hallo Jan.
Schön, dass du da bist. Intuitiv würde man sagen, Unternehmen als politische Player, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Ne? Man kennt das immer aus Brüssel, die ganzen Lobbyisten. Natürlich muss ein Unternehmen irgendwie sehen, dass die Politik nicht seinen geschäftlichen Interessen widerläuft. Das heißt, eigentlich ist es zumindest selbstverständlich, dass Unternehmen irgendwie auch politisch aktiv sind. Was ist denn der Unterschied zu dem, was dich interessiert und was du erforscht hast?
Ja, das, was du da sagst, ist natürlich völlig richtig. Also gerade das klassische Lobbying, ne, was wir aus Brüssel kennen, ist nach wie vor von zentraler Relevanz und machen auch alle. Ich glaube, so ein bisschen der große Unterschied, der sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist einfach die Tatsache, dass vieles von dem, was da lobbyingmäßig passiert, ja eher im Hintergrund passiert, ne, und auch eher daran aus ist, irgendwie Geschäft zu unterstützen. Und das, was Unternehmen jetzt machen, du hast es gerade angesprochen, ist eher so ein bisschen im Verborgenen. Ne? Also wenn du hast den Schraubenkönig Wirth angesprochen, wenn man sich das zum Beispiel anschaut, dann ist das eigentlich etwas, was ja nach innen gerichtet ist, ne? Was sich eher Richtung an die Mitarbeiter richtet im Unternehmen und was gar nicht unbedingt so Richtung Politik und ich möchte jetzt meine Interessen vertreten und als Unternehmen fungiert. Und das ist, glaube ich, schon eine neue Perspektive, die irgendwie reinkommt. Oder auch wenn andere CEOs beispielsweise sich politisch äußern zu unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen, dann hat das, glaube ich, schon eine neue Kategorie und ist schon etwas anderes als das klassische Lobbying, was du angesprochen hast.
Also es geht gar nicht darum, also Lobbying geht ja am Ende darum, Gesetzgebung natürlich irgendwie zu beeinflussen, ne, und Regulierung und solche Sachen. Darum geht es da eben nicht.
Ja, tatsächlich Lobbying, genau. Beim Lobbying geht es um Gesetzgebung beeinflussen. Es geht auch so ein bisschen darum, also das politische System ist auch in großen Teilen so ein bisschen auf Lobbying angewiesen, ne, weil Unternehmen auch viel Expertise beispielsweise mit reinbringen in Gesetzgebungsverfahren. Und das, was wir jetzt einfach beobachtet haben in den letzten Jahren, ist, dass Unternehmen sich zu Themen äußern oder einbringen, die eigentlich gar nicht so zu ihrem Kerngeschäft gehören. Ne? Also wenn sich zum Beispiel Wirth zur AfD positioniert oder auch andere Unternehmen, beispielsweise gab es eine ganz tolle Kampagne von ThyssenKrupp zum Thema Europawahl, wo sie versucht haben, für die Europawahl zu mobilisieren und mit Mythen aufzuräumen über Europa und über die Europäische Union. Da gab es ganz, ganz viele Initiativen, wo man jetzt erstmal sagen würde, okay, vielleicht so langfristig ist natürlich das vielleicht irgendwie gut fürs Geschäft, aber kurzfristig, dass sich also dieses klassische BWLer-Denken, ja, wo ist mein Return on Invest, wenn ich das mache, dass das, glaube ich, sehr, sehr schwierig für diese Art von Aktivitäten herauszuarbeiten ist. Und ja, gerade viele dieser Aktivitäten, was Unternehmen dann machen, eher so das gesamte System und die Gesellschaft adressieren. Also wenn Wirth das schreibt an seine Mitarbeiter, dann bin ich sicher, dass er auch im Kopf hat, dass er die Familien beispielsweise seiner Mitarbeiter erreichen will. Und ich weiß gar nicht, ob er wirklich damit gerechnet hat, dass das so große Wellen schlägt und dass das so in die Öffentlichkeit kommt. Und dieser Wirth-Brief jetzt zur AfD war sehr bekannt, aber der gute Herr Wirth hat auch einen Brief beispielsweise zur vorigen Europawahl an seine Mitarbeiter geschrieben. Ich glaube, davon hat keiner groß mitbekommen.
Also es ist mehr geworden, es ist sichtbarer. Jetzt habe ich einleitend gar nicht dazu gesagt, dass dein Lehrstuhl, wo du bist, sich um Responsible Management auch kümmert.
Genau.
Also das ist auch das Interesse, das eigentlich da eine neue Dimension eigentlich da hinzugekommen ist im Management. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen sagen, weil man kennt natürlich so diese Responsibility, können wir gleich auch noch drüber sprechen, wo diese ganzen Umweltfragen auch ins Management gekommen sind, etc.
Genau.
Aber jetzt ist da eben auch noch so eine politische Dimension dazu gekommen, oder?
Genau, eine politische und gesellschaftspolitische Dimension, einfach nach der Nachhaltigkeitsdebatte, die wir in Bezug vor allen Dingen aufs Klima zum Beispiel hatten, was eben auch supported wurde von der Europäischen Union, aber auch von Protestgruppen, die einfach Unternehmen auch dazu gezwungen haben, sich damit zu beschäftigen, haben wir jetzt eine Entwicklung auch wieder getrieben, auch durch politische Entscheidungen, aber eben auch durch gesellschaftliche Entwicklung, ja, große Krisen, die wir haben, du hast es angesprochen in deinem Eingangsstatement, Populismus etc., dass das einfach Entwicklungen sind, auf die Unternehmen jetzt auch reagieren und eben diese soziale Komponente in ihre Managemententscheidungen mit einbeziehen, einfach weil einfach der Druck einfach da ist, ne, sich zu diesen Dingen eben auch zu positionieren und neben diesem Druck auch einfach viele dieser Menschen, viele dieser Manager, viele dieser Entscheidungsträger in Unternehmen, mit denen ich zum Beispiel in meiner Forschung gesprochen habe, eben auch ganz klar sagen, hey, wir haben hier eine Verantwortung. Ne? Also wir sind hier irgendwie auch dafür verantwortlich, dass das Gesellschaft funktioniert, dass Demokratie funktioniert und dass das Miteinander in der Gesellschaft vernünftig organisiert wird und sehen dort einfach auch ja ihre doch hervorgehobene Rolle innerhalb der Gesellschaft, weil natürlich sie am Ende des Tages über erhebliche Ressourcen zum Beispiel verfügen und über erheblichen Einfluss am Ende auch verfügen. Ne?
Kannst du so ein paar Beispiele nennen, was das ist? Also Eingang habe ich natürlich gesagt. Ich glaube, ein Unterschied ist wahrscheinlich erstmal, ob sich das an die Mitarbeiter wendet, ne, im Unternehmen oder ob man tatsächlich auch eine Außenkommunikation macht. Vielleicht kannst du einfach so ein paar Beispiele nennen, was ihr euch eigentlich so anguckt.
Ja. Wie du gerade richtig sagtest, es gibt ja mal diese Dimension, die nach außen geht. Das sind alle möglichen Formen von Statements zum Beispiel oder auch Kampagnen. Wir haben ganz viele Statements gefunden im Rahmen von Wahlen zum Beispiel, ja, die letzten Landtagswahlen in Sachsen zum Beispiel, wo sich ganz viele Unternehmen und Unternehmer geäußert haben, warum es wichtig ist, wählen zu gehen, warum das ein zentraler Aspekt von Demokratie ist, wo sie eben auch erklärt haben, wie das funktioniert. Oder die Kampagne gerade von ThyssenKrupp, so ist das so eines meiner Lieblingsbeispiele, das sollte man sich wirklich mal anschauen, was die dort gemacht haben. Die haben einfach Vorurteile gegenüber der Europäischen Union, wie zum Beispiel die überbordende Bürokratie genommen und haben versucht zu erklären, warum das aber für das Unternehmen und auch für die Menschen, die dort arbeiten, ein Vorteil ist. Ja, sie haben es dann beispielsweise verknüpft mit einheitlichen Standards und haben in einer großen Plakatkampagne erklärt, dass das ein Vorteil ist, ja, wenn wir einheitliche Standards haben, wenn wir einen Binnenmarkt haben und dass das am Ende des Tages dafür verantwortlich ist oder maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie erfolgreich dieses Unternehmen sein kann. Und haben es so verbunden, ja, und haben gesagt, es ist wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt, es ist wichtig, dass ihr wisst, warum die Europäische Union da ist. Diese Kampagne nach außen, die aber auch immer diesen auch an die eigenen Mitarbeiter natürlich gerichtet sind, weil jede Kommunikation im Unternehmen irgendwie auch den Mitarbeiter adressiert. Und dann haben wir auf der anderen Seite sehr nach innen gerichtete Aktivitäten. Also da gibt es eine riesige Bandbreite, abhängig natürlich von der Größe des Unternehmens, von den Möglichkeiten. Wir haben Unternehmen beispielsweise beobachtet, die auch solche Statements zum Beispiel im Mitarbeiterraum aufgehangen haben, einfach nach dem Motto, hey, es ist wichtig, wählen zu gehen, beschäftige dich mal damit. Das waren so die kleinen Unternehmen, die das vor allen Dingen gemacht haben. Dann gab es Unternehmen, die Workshops zum Beispiel organisiert haben zum Thema Wählen, zum Thema Demokratie, zum Thema Fake News. Was ist das? Wie erkenne ich eigentlich Fake News auch im politischen Raum? Und eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Workshop-Angeboten. Was gab es noch? Also Unternehmen haben Politiker eingeladen, ja, gerade rund um diese Wahlkämpfe haben sie unterschiedliche Politiker von unterschiedlichen Parteien eingeladen, haben Podiumsdiskussionen auf dem Unternehmensgelände organisiert, haben die Mitarbeiter eingeladen, haben gesagt, lasst uns gemeinsam politischen Diskurs hier führen, ja, ihr könnt eure Fragen stellen, um einfach den Kontakt herzustellen mit Politikern, der wahrscheinlich so nie zustande gekommen wäre, wenn nicht dieses Unternehmen als irgendwie Organisationsplattform hier am Ende des Tages gedient hätte.
Aber sind das wirklich nachweislich neue Phänomene, dass Unternehmen sowas machen? Also, dass Unternehmen jetzt sich auch in verschiedenen anderen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie profilieren, meistens natürlich auch mit einem ganz starken PR-Interesse. Das ist ja nichts Neues erstmal. Ich schätze mal, da kann man auch eine lange Geschichte mindestens seit dem 19. Jahrhundert irgendwie erzählen von irgendwelchen großen Mäzenaten, ähnlichen Unternehmerpersönlichkeiten, die dann irgendwie dies und das fördern, was sie gerade nett finden. Und wenn sie halt jetzt mal Demokratie nett finden, dann, oder das auch noch sozusagen ihren wirtschaftlichen Interessen entspricht, dann machen sie das halt. Aber sie können genauso gut auch, was weiß ich, den Schützenverein im Ort vorantreiben und dort Veranstaltungen machen oder so. Also eine gewisse nach außen gehendes gesellschaftliches Wirken von Unternehmen jenseits ihrer unmittelbaren ökonomischen Aktivitäten ist ja nichts Neues, ne? Und wie zieht man da jetzt eine Linie, dass da jetzt irgendwie ein neues Phänomen ist eigentlich?
Also das, was du da ansprichst, ist zum Beispiel irgendwie, wenn ThyssenKrupp irgendwie in der Industrialisierung irgendwie Krankenhäuser baut für die eigenen Mitarbeiter und Wohnungen und so, was ja wirklich kein neues Phänomen ist. Da hast du absolut recht. Das sehen wir heute ja auch wieder, dass das auch irgendwie wieder ein Revival erlebt, ja, Werkswohnungen und all diese Geschichten. Aber dieses Engagement, was wir hier sehen für Demokratie und dass ich mir diese politischen Debatten ins Unternehmen hole, das gab es, glaube ich, eine ganze Zeit lang nicht, weil das natürlich auch ziemlich riskant ist. Ne? Also du holst dir dort irgendwie natürlich Konflikte, die auf der politischen Bühne in der Gesellschaft sind, die du vielleicht ohnehin schon im Unternehmen hast, die kannst du, wenn du Pech hast, mit sowas natürlich auch nochmal ganz besonders befördern. Ne? Und dass Unternehmen sowas tun und dass Unternehmer sagen, sie investieren dort Geld, sie investieren dort Zeit, das ist schon etwas Neues, was wir so in der Vergangenheit nicht gesehen haben. Einfach, vielleicht war die Notwendigkeit auch nicht da, weil einfach der Druck nicht groß genug war. Aber das ist, glaube ich, schon eine neue Dimension, die das Ganze erreicht hat.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es eben tatsächlich mit dem Populismus, ne? Also dass es eben inzwischen Parteien gibt, die und auch mächtige Parteien, ich meine, Deutschland ist da ja gerade mittendrin, die sehr grundsätzliche Fragen des Zusammenlebens natürlich stellen, Systemfragen letzten Endes, ne? Ich meine, da kann man, aber da kommen wir dann, denke ich, auch gleich drauf, ist es für Unternehmen natürlich extrem wichtig zu wissen und das irgendwie ein bisschen mitzusteuern, wie die Gesellschaft in ein paar Jahren aussieht, weil, also ich habe in meiner eigenen Forschung, da muss ich immer dran denken, so ein Unternehmer aus dem späten 18. Jahrhundert, der dann so Anfang der 1790er Jahre, das größte Problem mit der französischen Revolution hat, dass dort die Wirtschaft am Boden liegt, weil keiner mehr Geld hat, Chaos ist und niemand mehr kauft. Und deswegen sagt er, hier in Deutschland können wir diese Revolution nicht machen, weil das ist bad for business. Also das geht gar nicht. Und da muss ich immer dran denken, ne? Also große gesellschaftliche Umbrüche, Chaos, politische Kämpfe, die sozusagen über das Normalmaß, was parlamentarisch irgendwie auch abgebildet werden kann, hinausgeht, kann natürlich nicht im Interesse von Unternehmern auch sein.
Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, also ehrlich gesagt ist die Forschung zu dem Thema, was jetzt wirklich gut für Wirtschaftsunternehmen am Ende des Tages ist, also ist vielleicht Protektionismus besser oder schlechter, das ist alles gar nicht so eindeutig am Ende des Tages. Und ich habe durchaus auch mit Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, na ja, möglicherweise würden wir, wenn wir jetzt populistische Player unterstützen würden, möglicherweise würde man uns das danken, ja, mit Steuererleichterung Steuererleichterungen oder was auch immer dann im Raum steht. Also das gibt es schon, ne? Also dass das auch gesagt wird, aber diese Unternehmen, die hier aktiv werden, die wissen das, denen ist das auch bewusst, ne? Dass das mit Teil dieser ganzen Debatte ist.
Da wäre sowieso die Frage. Ich meine, wir haben jetzt über die gesprochen bisher, die sich für Demokratie einsetzen. Ich glaube, gerade aus Sachsen, wo du ja auch dann ansässig bist, gibt es auch einige Beispiele von so rechten Unternehmern, die da gerade auch was die Parteispenden angeht, haben wir da gerade wieder ein paar Schlagzeilen von Unternehmern, die dann da eifrig an die AfD spenden. Was ist mit denen? Sind die eigentlich dasselbe, nur eben die rechte Variante? Guckt ihr euch die auch an?
Genau das zeigt so ein bisschen vielleicht die Unterschiede in diesem Phänomen. Denn viele dieser Unternehmen, die beispielsweise solche Workshops anbieten, ja, denen geht es gar nicht darum zu sagen, du sollst jetzt die und die Partei wählen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht eher darum, inhaltlich zu arbeiten und zu sagen, okay, was sind denn unsere Werte im Unternehmen? Was sind unsere Vorstellungen? Wie stellen wir uns vielleicht auch gemeinsam Gesellschaft vor? Und hier in den Dialog zu treten, das ist eher etwas. Ne? Und wir sind ja alle irgendwie so in unseren Bubbles unterwegs und jeder ist so in seiner Echokammer unterwegs, ne, und kriegt so das mit, was er vielleicht selbst gut findet. Und hier geht es vielen Unternehmen eben darum, das so ein bisschen auch aufzubrechen und überhaupt erstmal wieder ins Gespräch zu kommen über unterschiedliche Themen, über auch Bildungspolitik, über Migrationspolitik natürlich als eine der Hot Topics, die wir haben, und das so ein bisschen aufzubrechen. Es geht gar nicht darum zu sagen, hey, du darfst jetzt nicht die oder die Partei wählen oder es ist oder auf gar keinen Fall, weil die ist so schrecklich. Darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, denen ist immer sehr, sehr wichtig gewesen, auch irgendwie eine positive Message in die Richtung zu geben. Wo wollen wir denn eigentlich hin als Gesellschaft und was wünschen wir uns denn eigentlich und wie kriegen wir das idealerweise hin, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen? Und da so ein bisschen auch den Menschen neben dieser Dialogplattform auch so ein bisschen Faktenwissen noch an die Hand zu geben. Ich habe das gerade gesagt, also woran erkenne ich irgendwie Fake News und warum ist es vielleicht nicht das Beste, wenn ich irgendwie nur, keine Ahnung, einem Kanal auf YouTube folge und das als meine Hauptinfoquelle in meinem Leben benutze. Ja, warum ist es vielleicht gut, auch mal eine Zeitung oder noch eine zweite sich mal zu einem Thema anzuschauen, ne? Um ja einfach auch eine etwas breitere Meinungsbasis zu eröffnen. Und das ist das, was die dort versuchen. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, als du hast gerade Parteispenden angesprochen beispielsweise, ne? Oder auch andere Engagements, die dort Unternehmer eben auch vornehmen. Nur diese Unternehmen sehr speziell sind nicht unterwegs und unterstützen einzelne Parteien. Darum geht es wirklich nicht, ne? An der Stelle. Es ist keine parteipolitische Aktivität, die man dort irgendwie forciert an der Stelle.
Aber vermutlich unterstützen sie trotzdem einzelne Parteien, aber nicht in diesen Formaten, die du jetzt beschreibst, oder? Also wenn ich jetzt diese Unternehmen alle googeln würde, die jetzt mal bei Abgeordnetenwatch nachschlage, dann finde ich vielleicht auch doch speziellere Spenden, nicht wahr? Und es hat vielleicht, also es klingt alles so sehr bürgerschaftlich irgendwie, diese Formate. Also das ist, was man natürlich auch erstmal nichts gegen Gutes sagen kann eigentlich und auch gegen diese sozusagen auf dieses mündige Setzen. Aber was genau soll dabei rauskommen? Also wenn man sagt, okay, ich gebe meinen Mitarbeitern jetzt ein bisschen Zeit zur demokratischen, bürgerschaftlichen Grundbildung, was erhofft man sich, oder was haben offensichtlich die konkreten Leute davon, jenseits von, einem schönen Image-Effekt?
Na, den hast du ja im Zweifel noch nicht mal, weil bevor wir mit der Forschung angefangen haben, wusste keiner, dass es solche Workshops gibt. Das war gar nicht auf dem Radar. Ja. Das kam dann irgendwann auf. Relativ bekanntes Beispiel: Nomos Glashütte, ein Uhrenhersteller, der hatte dann einen Artikel irgendwie in der New York Times, so Tenor war, bauen da jetzt die neuen Nazis die Luxusuhren, ja, in Sachsen. Das war so der Tenor dieses Artikels, so ein bisschen amerikanisch aufgemacht. Und dieses Unternehmen hat dann auch entschieden, okay, natürlich müssen wir auch vor diesem Druck, vor diesem Hintergrund irgendwas machen. Und die waren so die dann auch dieses Workshop-Angebot und diese Aktivitäten, die sie davor schon gemacht haben, auch in die Öffentlichkeit ein bisschen getragen haben und gesagt haben, hey, guck mal, was wir hier machen. Und natürlich hast du insofern auch einen Punkt getroffen. Du hast es dort in der Regel auch mit politisch sehr interessierten Menschen in den Führungsebenen zu tun oder einzelnen politisch sehr interessierten Mitarbeitern, die sowas dann fördern im Unternehmen, die sagen, hey, wir müssen sowas machen, weil das ist wichtig. Und im Fall von Nomos Glashütte sind beispielsweise auch, ist die Führung beispielsweise auch ja politisch, kommunalpolitisch aktiv. dort vor Ort. Ja, aber dennoch, also was wünschen die sich? Ich glaube, also was viele beschrieben haben, ist, dass man eben in vielen Bereichen einfach keinen politischen Diskurs mehr führt, dass man in Familien nicht mehr über Politik redet, weil man Angst hat anzuecken, weil man nicht mehr weiß, wer gehört denn jetzt zu wem und ne, und wenn ich jetzt meine Meinung sage, was hält jetzt mein Schwager davon, und am Ende gehen wir alle im Streit auseinander. Und diese Workshop-Angebote sind halt doch nochmal anders, moderierter, freier und irgendwie auch ein geschlossener Raum. Und das finde ich schon einen interessanten Ansatz, ja, dass das Unternehmen für sowas zu nutzen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, ich hatte gesagt, Echokammern, aber auch der Niedergang Kneipenkultur in vielen Städten, Niedergang der Kirche, ja auch kein Ort mehr des Austausches, wo kommen Menschen wirklich noch zusammen, und das haben die für sich tatsächlich entdeckt und haben angefangen, solche Angebote zu stricken. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert.
Vielleicht noch eine andere Interpretation, die jetzt auch so sehr freihändig nur formuliert ist, aber es gibt ja in Deutschland auch, was vielleicht sehr typisch auch für die wirtschaftliche Struktur von Deutschland ist, diese Hidden Champions, diese Unternehmen, die irgendwie schon so Weltklasse Produkte produzieren, aber eigentlich kennt die keiner. Und die sitzen dann auch so an einem Ort irgendwie und sind auch dort der große Arbeitgeber, der eine gut bezahlende vielleicht.
Bestenfalls.
Neben so ein paar anderen Dienstleistungssachen, die es da noch gibt. Aber eigentlich ist sozusagen der Ort das, was dieses Unternehmen ist. Und die haben dann auch den Fußballverein sozusagen, der heißt dann auch im Zweifel nach dem Unternehmen und so weiter. Und die sitzen da schon seit 50 bis 100 Jahren und so. Also dass das eher so eine Art von, naja, eine Investition sozusagen in die sozialräumlichen Infrastrukturen ist auch für die Unternehmen. Also dass sie sagen, okay, wir erhalten uns hier sozusagen die zivile Substanz, mit der wir irgendwie hier weiter produzieren können. Und das ist vielleicht dann auch so eine, sagen wir mal, irgendwie ein nicht ganz ökonomisch gedachtes, aber doch irgendwie schon durchaus nachvollziehbares Interesse, was sie da dann vollziehen. Kannst du damit irgendwas anfangen? Ist jetzt nur mal so eine Ad-Hoc-Hypothese.
Nee, also das ist ja auch genau das, was wir im Prinzip in unserer Forschung gefunden haben. Ne? Wir haben natürlich auf der einen Seite auch irgendwie natürlich hat das Unternehmen ein Interesse daran, weiter zu bestehen und weiter erfolgreich zu sein. Und viele dieser Engagements, also wir haben ja dann auch gefragt, ne, was ist eure Motivation und was ist euer Ziel, was ihr mit sowas erreichen wollt? Und natürlich haben die uns auch gesagt, irgendwie, ja, wir wissen zum Beispiel in Sachsen, dass es super schwierig ist, Fachkräfte zu bekommen. Und ich habe dort mit Softwareentwicklern aus Kleinstädten gesprochen, irgendwie so ein Fünf-Mann-Betrieb, der sagte, ja, er braucht irgendwie auch Softwareentwickler, ne? Und auf dem Markt, er kriegt halt keine, weil niemand dorthin möchte, ne? Und dass das für ihn dann ganz klar war, irgendwie, okay, ich möchte aber auch irgendwie zeigen, ne, dass ich als Unternehmer einfach auch andere Werte vertrete, als die vielleicht immer mit Sachsen in den Medien oder so assoziiert werden, ne, im Ausland. Um das eben auch mal zu zeigen. Also da hast du eine, glaube ich, sehr ökonomische Facette, wenn es einfach ums Überleben dieses Unternehmens am Ende des Tages geht und um dort überhaupt weiter an diesem Standort bleiben zu können. Und natürlich glaube ich auch, oder wir wissen, also es gibt Forschung dazu, dass eine offene Demokratie, eine demokratische Ordnung tendenziell besser fürs Geschäft ist. Auch das ist sicherlich long term irgendwie eine Überlegung, die dort eine Rolle gespielt hat, die uns auch geschildert wurde. Nur ehrlicherweise sind das kein, also von den Investmententscheidungen ist es halt sehr, sehr schwierig, ne? Das, also was sind deine Kriterien, um irgendwie zu sagen, ich habe es geschafft, ne? Schauen wir uns beispielsweise die Wahlergebnisse für populistische Parteien, dann würde ich sagen, naja, hat vielleicht nicht so richtig gut funktioniert und vielleicht brauchen wir noch mehr Unternehmen, die sowas tun, damit es funktioniert. Keine Ahnung. Aber wir haben eben neben dieser sehr ökonomischen Argumentation auch gefunden, dass sehr, sehr viele dieser Unternehmensführer dort eben auch so ein Verantwortungsgefühl haben. Ne? Also sie haben Menschen, die einen DDR-Bildungshintergrund zum Beispiel hatten, haben uns geschildert, okay, wir hatten das hier alles schon mal irgendwie, in welche Richtung wir uns hier irgendwie entwickeln und Zensur und all diese Geschichten. Das wollen wir nicht mehr. Und wir sehen einfach, dass das politische System oder die etablierten politischen Player einfach nicht mehr in der Lage sind, wirklich die Menschen zu erreichen. Und jetzt ist der Punkt, wir müssen auch irgendwas tun. Ne? Wir müssen auch irgendwie unterstützen in unserer Funktion. Und das war auch schon eine mindestens genauso starke, wenn nicht noch stärkere Motivation. Und auch Bezüge zu unserer deutschen Vergangenheit weiter noch gehend, ja. Also auch dort haben ganz viele dieser Unternehmer und Unternehmerinnen eben auch geschildert, dass wir eine besondere Verantwortung nochmal haben in Deutschland, ja, aufgrund unserer historischen Vergangenheit und dass vielleicht damals hätte einiges abgewendet werden können, wenn Unternehmer sich auch positiv eingebracht hätten, ne, und dass sie einfach ihre Verantwortung hier sehen. Natürlich ist das alles schwer hinterher zu bemessen, ne? Also diese ganzen Aktivitäten. Und das ist, glaube ich, auch Teil der Problematik, dass diese ganzen Unternehmen gar nicht wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Angebote sind gut, mit welchen Angeboten verschlimmbessere ich das vielleicht nur noch, ne? Weil, keine Ahnung, dieser Staatskundeunterricht in der DDR oder so, ne? Also natürlich gibt es sicherlich Mitarbeiter, die so einen Workshop als das auch betrachten, ne? Also so nach dem Motto, die klassische Erzählung im Populismus, jetzt will mir die Elite erzählen, was ich denken soll und jetzt erst recht, ne? Und jetzt werde ich erst recht nicht das tun. Aber wir haben dafür einfach keine, wir haben da einfach keine empirische Forschung. Ja, also das ist genau, glaube ich, das, wo wir uns jetzt gerade auch auf den Weg machen, das uns anzuschauen, das zu hinterfragen, um genau diese Fragen, die du gerade gestellt hast, dem auch beantworten zu können.
Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung.
Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei.
Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch. Empfehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da.
In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das Neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank.
Und jetzt geht's schon weiter mit der Sendung.
Jetzt haben wir schon über die Motivation gesprochen. Vielleicht können wir erst noch mal so einen Schritt zurückgehen und fragen, wer sind das für Leute? Also überhaupt, wen habt ihr befragt? Wie seid ihr an die Leute rangekommen? Wie war vielleicht auch das Spektrum? Ne? Wir haben über Global Player gesprochen, wir haben über kleine Fünf-Mann-Betriebe gesprochen. Vielleicht kannst du das ein bisschen einfach von der vom Ansatz her und ein bisschen ausführen.
Ja, so die erste Studie, die ich noch während meiner Promotion gemacht habe, war schon 2016, wo so wir das erste Engagement gesehen haben von Unternehmen, damals auch in Sachsen tatsächlich. Und ich habe dann gesprochen mit allem, was es so in Sachsen gibt an Unternehmen. Wie gesagt, kleine Mittelständler und so viele große Unternehmen gibt es nicht in Sachsen oder generell in Ostdeutschland, die dort unterwegs sind. Und wir haben natürlich erstmal mit Geschäftsführung gesprochen, weil die uns so ein bisschen den Überblick geben konnten, was waren die Debatten im Unternehmen und haben dann eben auch nochmal versucht, mit einzelnen Mitarbeitervertretern Kontakt aufzunehmen, um eben diese Genese, diese Angebote und diese Debatten im Unternehmen nochmal besser aufarbeiten zu können.
Aber man spricht schon erstmal mit denen, wo man weiß, da ist irgendwie was oder...
Wir haben uns vor allen Dingen erstmal die angeguckt, die sich irgendwie öffentlich positioniert haben. Und was haben wir uns noch, welche Unternehmen haben wir uns noch angeguckt? Ich weiß nicht, ob ihr den Verein kennt, aber es gibt einen Verein, der heißt Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, der damals von einzelnen Unternehmen gegründet wurde, eben für diese Art von Engagement und haben versucht, eben über diesen Verein weitere Unternehmen zu identifizieren, die sich irgendwie auf den Weg gemacht haben und ehrlicherweise heißt irgendwie auf den Weg gemacht haben tatsächlich auch genau das, weil viele haben erstmal getestet und erstmal geguckt, was können wir überhaupt machen, was funktioniert überhaupt, weil einfach auch nichts, worauf man sich beziehen konnte, ja, oder keine Best Practices oder was auch immer, vielleicht aus dem Ausland oder so, das gab es alles nicht und die haben damals damit gestartet und deswegen ist das Feld der Unternehmen auch sehr, also es waren damals nicht viele Unternehmen, die wir finden konnten, aber die Bandbreite war wirklich vom Kleinstunternehmen bis zum Global Player, wie du das gerade richtig gesagt hattest, dann tatsächlich so. Und da wir uns interessiert haben, wie hat sich das Ganze entwickelt, haben wir jetzt vor kurzem eine Studie erstellt zu gelisteten Firmen in Deutschland und haben dort nochmal abgefragt, was macht ihr denn eigentlich? Wollt ihr was machen? Gibt es die Debatte bei euch im Unternehmen? War das dann eher als Survey, während das andere eher, weil wir eben sehr explorativ da vorgegangen sind, eben ein Interview-Setting war.
Und das Ergebnis ist aber schon, dass es, so habe ich es vorhin rausgehört, doch immer, egal wie groß das Unternehmen ist, jetzt doch so Einzelpersönlichkeiten sind, die dann irgendwie die Verantwortung spüren und dann eben da auch mal Sachen machen, die man eigentlich noch nicht gemacht hat.
Genau, also das war so eines unserer Findings, dass du immer irgendwie einzelne Personen hattest oder dann auch Personengruppen, ja, Betriebsräte zum Beispiel, einzelne Gruppe von Betriebsratsmitgliedern, die gesagt haben, hey, wir wollen ja was machen, wir haben ja eine Idee und sind dann zu der Geschäftsführung gegangen und haben eben um Unterstützung gebeten und Unterstützung dann auch sehr hands-on nach dem Motto, können wir mal die Werkshalle haben, ja, also solche Geschichten oder dürfen wir ein Plakat aufhängen und solche Geschichten, ne? Und dann hat sich das so sukzessive entwickelt, dieses Engagement. Und wenn man sich beispielsweise diesen Verein anguckt, ne, die Mitgliederzahl ist schon extrem gestiegen. Und es gibt neuerdings eben auch andere also dieser Verein Wirtschaft für den Weltoffenes Sachsen hat ja einen sehr regionalen Bezug. Gibt es jetzt in Thüringen beispielsweise. Es gibt das Ganze, das heißt dann irgendwie der weltoffene Norden. Es gibt das für die Bundesländer im Norden. Mit einer ähnlichen Struktur, mit einer ähnlichen Zielsetzung. Also sieht man schon dort eine Entwicklung, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, so etwas zu tun, sich auch zu organisieren.
Du hattest gesagt, ihr habt auch mit Arbeitnehmer, Interessenvertretungen beziehungsweise Vertretern gesprochen. Wie war denn jetzt das Verhältnis genau? Also ich meine, das ist natürlich eine interessante Frage. Was ist überhaupt das Unternehmen? Sind es die genialen, großartigen CEOs, die uns ihre kosmopolitischen Ideale an daran teilhaben lassen? Oder ist es auch die Belegschaft, die fordert, okay, wir würden gerne vielleicht irgendwie hier ein bisschen was auch zur demokratischen Kultur beitragen, vielleicht sogar Gewerkschaften eben über Gewerkschaften vermittelt oder in Zusammenhang mit Gewerkschaften? Also wie genau habt ihr das da ausgewählt, wo man eigentlich ansetzen muss, beziehungsweise wie sind da so eurem Eindruck nach die Verhältnisse eigentlich, ja?
Ja, die Verhältnisse. Also es war tatsächlich so, dass wir einfach dann auch gefragt haben, ne, von wo kam denn jetzt die Initiative? Kam die aus der Mitarbeiterschaft? Kam die eher aus dem Verein, vielleicht auch von externen NGOs, vielleicht auch aus dem politischen System, dass Politiker gesagt haben, mach da mal was. Und dann haben wir tatsächlich auch sehr oft gehört, nee, das waren dann irgendwie einzelne Mitarbeiter oder eben Mitglieder von Betriebsräten, die gesagt haben, hey, wir müssen da irgendwas machen, lass uns irgendwas machen. Und dann haben wir dann nochmal gezielt versucht, mit denen auch zu sprechen, ne, was deren Motivation ist, für das zu tun. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Also Zivilgesellschaft hier stärken und irgendwie auch was tun. Einfach auch nicht nur ein netter Zeitungsartikel oder ein schöner Post auf LinkedIn, sondern auch tatsächlich irgendwie aktiv zu einer Debattenkultur beizutragen. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass viele dieser Unternehmen natürlich auch Erfahrungen mit internen Konflikten gemacht haben. Und dass natürlich diese Workshops oder diese unterschiedlichen Angebote, Diskussionsformate, wie auch immer, auch dazu dienen, solche Konflikte ein wenig zu moderieren und abzubauen. Na, und vielen dieser Unternehmen war es eben auch sehr wichtig, wie du das gerade sagtest, wer ist jetzt eigentlich das Unternehmen und wem gehört das und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Die meisten dieser Angebote wurden gemeinsam mit Mitarbeitern entwickelt. Und Mitarbeiter sollten sich einbringen. Was glaubt ihr, was sind wichtige Themen, die wir adressieren sollten? Wie sollen wir das adressieren? In die Panel-Diskussion wurden sie eingebunden. Also das war sehr, sehr wichtig, ne? Und eben auch dann festzuhalten, okay, am Ende des Tages, was sind denn die Werte in unserem Unternehmen? Für was stehen wir denn eigentlich? Und was wollen wir denn eigentlich? Na, also so ein Code of Conduct und solche Geschichten, ne? Einfach aufstellen, in diesen Workshops erarbeiten, ne? Also welches Miteinander wollen wir pflegen? Welche Art der Kommunikation wollen wir pflegen? Das haben Unternehmen dann eben auch getan, ne? Um das eben überhaupt auch erstmal glaubwürdig machen zu können, ne? Weil, wie du richtig sagtest, das ist natürlich einfach auch eine Frage am Ende des Tages.
Gibt es da auch schon dann Erfahrungswerte? Also kommt natürlich immer darauf an, wann das dann gestartet wurde und wie lange das schon läuft, dass man gesagt hat, wir haben die Veranstaltung gemacht, hat niemanden interessiert oder es ist eskaliert, ne, hat vielleicht Konflikte geschürt und dann haben wir das irgendwie auch erstmal wieder beendet. Also wie kann man so die Perspektive?
Ja, auch eine ganz, ganz spannende, du hast jetzt gerade gesagt, verpflichtend oder nicht verpflichtend. Also die meiste dieser Angebote waren nicht verpflichtend, also auf einer sehr freiwilligen Basis. Einige Unternehmen haben nur ihr Management dazu verpflichtet, das zu tun und dorthin zu gehen, weil dort die Argumentation war, gerade wir müssen sensibilisiert sein als Führung dieses Unternehmens und gerade wir müssen einen Vorbildcharakter irgendwie erfüllen. Das gab's schon. Das
gilt natürlich nur für die ganz Großen, ne, die dann überhaupt richtige Managementstruktur
haben. Ja, genau. Und was die Ergebnisse angeht oder was tatsächlich haben wir dazu kaum Daten, wir haben dazu kaum Infos und da sind wir gerade dabei, das herauszufinden, welche Wirkung das Ganze hat und was funktioniert vielleicht auch nicht, ja, und auch in so einem Rahmen von, ich sag mal, Best Practice so ein bisschen herauszuarbeiten, für andere Unternehmen eben auch zu zeigen, was können denn Wege sein, wenn ihr euch einbringen wollt, in welchem Rahmen, mit welchen Formaten etc. könnt ihr das tun.
Aber Erfahrung wirklich mit, dass man die Konflikte geschürt hat, du hast vorhin schon gesagt, also ich finde das auch schon schwierig, ne? Also wenn ich sozusagen das Gefühl habe, ich bin sowieso, überall sind die Woken hinter mir her und ich darf nichts mehr sagen und jetzt kommt auch noch der Chef und möchte da mich indoktrinieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Risiko ist und gerade wenn, also dass es auch schwierig ist, ne? Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, das ist genau ein Anlass, dass man vielleicht merkt, der und der Kollege, das geht gar nicht, was er manchmal eben in der Mittagspause so erzählt, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich kann jetzt zu ihm hingehen und ihn so zur Rede stellen und dann macht man vielleicht eher so ein offeneres Angebot und sagt, wir müssen doch mal wieder miteinander reden irgendwie. Also es kann natürlich auch genau ein Versuch sein, solche Situationen zu deeskalieren. Also in diesen Konflikten haben die sich da geäußert irgendwie?
Oder? Natürlich, da gibt es diese Konflikte und wir wissen zum Beispiel auch aus der Forschung zu anderen Workshop-Angeboten, beispielsweise wenn es um die Rechte von Minderheiten geht, wo wir sehr viel Erfahrung schon haben aus Schulungsangeboten, dass natürlich eine nicht kleine Anzahl von Mitarbeitenden da einfach auch keinen Bock haben. Verstehe ich. Und auch nicht damit konfrontiert werden wollen, wie du das gerade richtig gesagt hast. Und das ist vielleicht auch Teil des Ganzen. Man kann, glaube ich, auch nicht erwarten, dass man anfängt und 3-4 Jahre später ist alles super und alle sind happy. Ich glaube, das ist dann auch zu kurz gefasst. Und das war auch gar nicht deren Erwartung mit diesen Angeboten. Sie wollten einfach nur überhaupt erstmal mit irgendetwas beginnen. Viele Unternehmen haben dann angefangen, das Ganze noch zu flankieren, haben dann noch Angebote, Informationsangebote zum Beispiel in ihr Intranet gestellt zu unterschiedlichen Fragestellungen. Es gab Unternehmen, die haben sogar Theaterstücke geplant zum Thema, was bedeutet es denn, wenn wir keine Demokratie mehr haben, Unternehmen haben mit so einem Gamification-Ansatz versucht, irgendwie Azubis näher zu bringen. Ja, was heißt es denn eigentlich, wenn wir keine Demokratie mehr haben? Also es ist ein super großes Potpourri und was da jetzt funktioniert und wie man mit diesen Mitarbeitenden, die du gerade angesprochen hast, wie man die wirklich adressiert, auch da extrem breites Feld. Es gab auch Unternehmen, die gesagt haben, naja, also wir haben halt Werte, wir haben halt eine Unternehmensidentität und wenn du da gar nicht reinpasst, dann bist du vielleicht auch hier nicht an der richtigen Stelle am Ende des Tages. Ne? Und das ist, glaube ich, auch gehört dann auch zur Wahrheit dazu, dass das Unternehmen auch das kommuniziert haben. Ne? Und es gab ja einige sehr plakative Fälle, wo auch dann offen Rassismus in Unternehmen irgendwie gezeigt wurde und wo Unternehmen dann aufgrund dieser Vereinbarung, die sie getroffen hatten im Unternehmen, dann auch mit Betriebsräten und so weiter, dann eben auch am Ende des Tages dann Mitarbeiter gehen mussten und sich dann vielleicht besser passende, zur Identität passende Unternehmen suchen.
Ich meine, das ist ja sicherlich das schärfste Schwert des Unternehmens, den Ausschluss zu vollziehen. Aber ich meine,
ist auch nicht die Regel.
Also ist das auch nicht die Regel, aber ich ist auch nicht komplett unplausibel, würde ich sagen. Wie ist denn das eigentlich arbeitsrechtlich? Also gibt es da irgendwie, ich weiß, es ist jetzt nicht dein Fachgebiet, aber gibt es da irgendwelche grundsätzlichen Hürden? Auch wenn man sagt, okay, wir wollen eigentlich keine Rechtsradikalen in unserer Belegschaft haben, aber sie sind nun mal da und es ist auch nicht so, dass man die jetzt auf Grundlage von ihren Wochenendaktivitäten entlassen kann. Gibt es da irgendwelches Wissen, was du da teilen kannst?
Also tatsächlich nur wirklich von Fällen, die dann mit Gewalt oder also wirklich Mobbing einhergehen, wo da noch Konsequenzen gezogen wurden. Aber wie du richtig sagtest, und das ist auch gut so, dass wir, dass niemand etwas zu befürchten hat, weil er am Wochenende seinen Interessen nachgeht, ja. Und ich finde das auch auch nach wie vor richtig, dass man das nicht tut. Wir reden hier wirklich von Extremfällen, wo dann Mitarbeiter angegriffen wurden in der Mittagspause und solche Geschichten, wo dann ein Unternehmen auch reagieren muss, weil du einfach ja auch eine Verantwortung hast gegenüber allen Mitarbeitern und dann am Ende des Tages Konsequenzen ziehen musst. Aber es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil wer soll im Unternehmen das denn dann entscheiden und wo soll das aufgehangen werden, so eine Entscheidung? Wie soll man solche Konflikte adressieren? Es ist Unternehmen sind da, glaube ich, gerade noch in einer Findungsphase, um hier die richtigen Antworten zu finden.
Kannst du was zu der Häufigkeit sagen? Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die Mehrheit, also natürlich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber dass wahrscheinlich die Mehrheit der Unternehmer dann doch sagt, damit fange ich nicht an. So, ich werde dafür sorgen, dass, wie du das sagst, eine Extremfälle, dass hier irgendwie Frieden ist in der Belegschaft. Aber dass ich hier jetzt irgendwelche Diskussionen anfange, solange irgendwie der Laden läuft und die Zahlen stimmen, werde ich hier nicht anfangen. Das dürfte doch wahrscheinlich trotzdem die Mehrheit sein. Kann man dazu was sagen?
Ja, das ist ganz interessant, weil wir hatten ja jetzt unsere Umfrage gemacht bei gelisteten Firmen in Deutschland. Und da sind wir zu dem Ergebnis oder haben 80% der teilnehmenden gelisteten Unternehmen in Deutschland haben eben gesagt, dass sie was tun wollen, dass sie was planen oder was tun wollen.
Gut, es sind natürlich auch die antworten, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wie
ja, okay, fair enough, nicht falsch, aber die generelle Debatte geht schon in die Richtung. Na, und natürlich repräsentiert das jetzt sehr Großunternehmen, die einfach auch nochmal Ressourcen haben, die Möglichkeiten haben, sowas zu tun. Wie gesagt, also wir sehen, dass solche Organisationen, die solche Aktivitäten organisieren, dass die jetzt dass die sich entwickeln. Der Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen ist gewachsen und weiter gewachsen. Und ich glaube, durch die steigende gesellschaftliche Polarisierung wird dieses Thema nicht weniger heiß. Mhm. Weil machen wir uns nichts vor. Diese Konflikte, Unternehmen, gerade größere Unternehmen, sind ein Abbild der Gesellschaft am Ende des Tages, ne? Und du hast halt Konflikte. Und dort irgendwie reinzugehen und dass das am Ende des Tages einfach zentral ist und dass die was tun wollen, das sieht man schon. Mhm. Ne? Aber wenn du jetzt nach harten Zahlen fragst, es ist nicht so einfach herauszufinden, was wirklich in den Unternehmen passiert, weil sie natürlich auch ein bisschen die Sorge haben, was funktioniert nicht. Ne? Und sie natürlich Angst haben vor so einer öffentlichen Exponierung, wenn dann mal was nicht funktioniert. Und das zeigt einfach auch, dass viele Unternehmen gerade extrem viel ausprobieren. Ich habe gerade gesagt, also ich finde das schon aller Ehren wert, wenn ein Unternehmen anfängt, mit Gamification-Ansätzen zu überlegen, ja, was heißt es denn, wenn wir morgen keine Demokratie mehr haben und was bedeutet das denn eigentlich für uns? Dann finde ich das schon aller Ehren wert, muss ich ehrlicherweise sagen.
Also was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass das schon auch so ein Grassroots-Ding ist. Ne? Es ist nicht wie, wenn Frauenquote verabschiedet wird und das Unternehmen jetzt plötzlich zähneknirschend irgendwie sich um sowas kümmern muss, sondern die Fälle zumindest, die euch da interessieren, sind auch, wo Leute vorangehen und aus einem Eigeninteresse zum Teil. Also kann ich mir auch vorstellen, dass vieles davon natürlich auch, so wie das immer ist, ne, wenn man was ausprobiert, das auch erstmal sehr bescheiden ist und man jetzt erstmal Erfahrung damit sammelt.
Mir wurde auch gespiegelt, ne, was war zum Beispiel wichtig, damit auch viele Menschen sich Zeit dafür nehmen. Also sie wurden dann freigestellt auch dafür, während ihrer Arbeitszeit konnten sie das Ganze besuchen. Und es war auch gut, wenn es noch ein Abendessen dann gab oder ein Mittagessen, auch dann war nochmal, ne, aber dass einfach also ein soziales Miteinander auch dort gestaltet wird, ne, sind auch wichtige Aspekte von so etwas. Und dass es, wie gesagt, nicht darum geht, irgendwie auf den Finger zu zeigen, mit das, was du sagst, ist falsch und bitte, du musst jetzt das denken, sondern dass jeder auch den Raum erstmal bekommen hat für das, was er glaubt, was richtig ist oder seine Einschätzung, seine Meinung erstmal zu erfragen und dann sich langsam heranzutasten. ist. Ne? Was wissen wir denn eigentlich zu, keine Ahnung, zu Einflüssen in der Bildungspolitik, was auch immer, ja? Oder warum Protektionismus? Was wissen wir eigentlich darüber, wenn wir anfangen, jetzt Grenzkontrollen einzuführen? Was bedeutet das eigentlich für ein Land wie Sachsen? Ne? Also was da irgendwie so im Dreiländereck liegt und so. Was bedeutet das für eine Stadt wie Zittau auch am Ende des Tages, wenn das passiert? Ne? Positiv wie negativ. Und das mal zu diskutieren und das mal aufzuarbeiten, wäre ja eigentlich Aufgabe des politischen Systems. Aber durch diese Polarisierung und durch die gesamte Aufgeheiztheit der Debatte hört da niemand mehr zu. Oder die meisten hören dort nicht mehr zu. Und das ist vielleicht eine Reaktion genau darauf.
Ja, es ist schon sicherlich in Betrieben seltener Sozialraum, in dem sehr unterschiedliche Leute, kommen natürlich aufs Unternehmen an, aber unterschiedliche Leute zusammenkommen. Das ist wahrscheinlich so im Gegensatz zu vielen anderen, was eben verloren gegangen ist. Es sind die Betriebe nicht verloren gegangen, ne? Da
ja,
muss jeder hin so ein bisschen.
Ja, naja, also ich meine, Unternehmen sind ja, privatwirtschaftliche Unternehmen sind ja auch zentrale Orte der Vergesellschaftung in dem Sinne, dass Menschen als Lohnabhängige zum Beispiel die meiste Zeit oder einen wesentlichen Anteil ihres Tages dort verbringen müssen. Also es ist ja erstmal auch logisch, dass sozusagen gesellschaftliche Konflikte aller Art an einem zentralen Ort des gesellschaftlichen Zusammenlebens irgendwie ausbuchstabiert werden müssen. Wäre jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt, naja, also ist da was Spezifisches sozusagen für an der Organisationsstruktur eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, das dem nochmal eine besondere Qualität gibt? Oder ist es sowas Ähnliches wie eben die Nachbarschaftsinitiative oder die Wohnungsgenossenschaft oder andere Formen, in denen eben bestimmte soziale und politische Probleme eben ausgehandelt werden?
Ja. Gute Frage. Ich glaube, das ist schon relativ vergleichbar, ne, mit dem, was du da jetzt, die Vergleiche, die du da gezogen hast, die sind, glaube ich, schon sehr, sehr passend. Vielleicht mit dem Unterschied, dass ja auch diese ganzen Initiativen, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber auch die sind jetzt nicht so, dass sie sich vor Mitstreitern retten können, ne, und vor Menschen, die sich einbringen wollen und vor Menschen, die ihre Zeit dort irgendwie opfern wollen. Ne. Auch das ist am Ende des Tages, ne, Engagement zieht sich schon sehr zurück oder wird sehr punktuell für einzelne Themen, für das Thema, was man sich interessiert, bringt man sich dann vielleicht ein, aber danach dann auch irgendwie nicht mehr. Ne? Das ist ein sehr guter Vergleich, den du da, glaube ich.
Aber wie du sagst, also Unternehmen hat nochmal ein anderes Interesse, weil das muss weiter bestehen. Ne? Eine Nachbarschaftsinitiative kann eingehen, können sich zerstreiten, im Prinzip konsequenzlos. Das Unternehmen hat eigentlich ein existenzielles Interesse. Und der Unterschied ist wahrscheinlich auch noch, dass es eine hierarchische Struktur ist. Ne? Es gibt eine Unternehmensführung im Zweifelsfall, die auch Geld hat. Also ich meine, ich kenne das aus eigener Vereinsarbeit. Wenn man sagt, man möchte da 500 Euro haben für eine Aktion schon als Schüler, dann geht man zu einem Unternehmer, zu einem Ansässigen. Und das, ich habe das oft erlebt, da haben die gar kein Problem. Mal hier, wenn die Vertrauen haben und so weiter. Und so ist natürlich auch im Unternehmen, dass die schon, ich meine, du sagst ja auch, dass das Leute sind, die dann vielleicht auch tatsächlich selber so einen Prozess nochmal durchmachen und erkennen, als Unternehmer bin ich hier jemand. Ich nehme vielleicht diese Verantwortung an. Und
im Zweifel bin ich auch jemand, der nochmal ernster genommen wird als ein Politiker irgendeiner Partei.
Ja.
Weil ich bin hier der
Politiker.
Ja, also ich bin kein Politiker. Ich habe hier Arbeitsplätze geschaffen, ich habe hier irgendwie ein Unternehmen geschaffen. Ich bin erfolgreich. Ja, das ist ja auch so ein Narrativ, was wir so ein bisschen in unserer Gesellschaft haben. Eine Politiker, die nichts leisten, die nichts tun und so weiter. Ja. Ne? Und da ist natürlich so ein erfolgreicher Unternehmer, der vielleicht irgendwie ein Unternehmen führt und irgendwie x Arbeitsplätze geschaffen hat, natürlich so ein Gegenentwurf dazu.
Ja.
Und ich glaube, auch dem sind sie sich bewusst, ja. Ne? Dass sie halt eher noch Gehör finden und gerade eben auch zu Themen dann nochmal, wo sie sich einbringen. Ich habe gerade Protektionismus gesagt, ne? Oder auch Fachkräftezuwanderung und diese Dinge, wo man ihnen, glaube ich, auch ein bisschen Expertise am Ende des Tages noch einräumt, weil sie da halt darauf angewiesen sind.
Ich meine, da muss man natürlich sagen, kennen wir vor allem die rechte Variante. Ne? Also gerade in den USA gibt es eine ganze Riege von Unternehmern, die so in die Politik gegangen sind und auch mit der Glaubwürdigkeit. Ich meine, Trump ist auch immer so angetreten. Erfolgreicher Unternehmer, kann man sich streiten, ob genau. Er das ist. Das Kapital, das hatte er so ein bisschen. Und ist aber eigentlich angetreten, die Demokratie abzuschaffen. Ne? Das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ihr habt so ein bisschen die andere Seite eigentlich von...
Ganz genau.
Ja.
Und natürlich was wir jetzt gesehen haben, auch wenn man sich die Entwicklung von Elon Musk anschaut zum Beispiel, ne, und was sich dort entwickelt hat. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie kann man solche Unternehmensaktivitäten kontrollieren. Ja, und wie kann ein Unternehmen Legitimität irgendwie für solche Aktivitäten bekommen? Ne? Das sind natürlich Fragen, die auch damit im Raum sind. Wie kann man das kontrollieren, was ein Unternehmen hier in diesen Dingen tut? Ne? Weil es ja eben nicht darum geht, irgendwie Leute zu indoktrinieren und ihnen zu sagen, was sie denken sollen, sondern eben andere Ansätze verfolgt werden. Und auch da sind wir gerade dabei, Ansätze vorzuschlagen, wie man das beispielsweise machen könnte. Ne? Also gerade in größeren Unternehmen zum Beispiel kannst du überlegen, ob du Kontrollmechanismen nutzt, die eh schon vorhanden sind. Ja, du kannst über Aufsichtsräte gehen zum Beispiel. In den großen Unternehmen hast du in den Aufsichtsräten auch Vertreter der Belegschaft zum Beispiel drin sitzen. Ne? Also, dass du hier so etwas machst oder über unterschiedliche Reportings. Am Ende des Tages auch Transparenz, dass wir wissen, was passiert denn eigentlich? Ne? Also, was ist denn eigentlich? Was macht ihr da eigentlich in so einem Workshop? Oder was macht ihr eigentlich? Oder wer geht da hin? Und so ein bisschen, ne? Dass eben auch darüber Transparenz herrscht am Ende des Tages. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die dann eben auch dazugehören. Ne? Wenn man das machen möchte. Und das, was ich auch vorhin schon beschrieben hatte, Mitarbeitende mitnehmen, ne, auf diese Reise, in die Organisation einbinden, gemeinsame Werte fürs Unternehmen formulieren, was man sowieso tun sollte, weil am Ende des Tages das auch wieder dem Erfolg des Unternehmens auch zuträglich ist, wenn ich das tue, ja, wenn ich Mitarbeiter habe, die sich mit meinem Unternehmen identifizieren, die gleichen Werte teilen, die auch wissen, warum wir diese Werte, also wie das zustande gekommen ist, habe ich eine viel niedrigere Mitarbeiterfluktuation zum Beispiel, ja, und ich bekomme auch in der Regel motiviertere Mitarbeiter. Also das sind ja Nebeneffekte davon, ne? Also das darf man glaube ich dann auch nicht vergessen.
Aber sind diese Unternehmenswerte und Philosophien nicht auch alle immer so ein bisschen dünn, notwendigerweise auch, weil letzten Endes integriert werden dann die Leute über so einen sehr dünnen Konsens eigentlich. Da geht's jetzt nicht irgendwie um sehr materiell, also nicht sehr inhaltlich bestimmte Dinge, sondern einfach so wie heißt bei Google, glaube ich, mach nichts Böses oder sowas. Also so eine Unternehmensphilosophie, die finde ich, die ist natürlich sehr breit zustimmungsfähig, aber sie ist natürlich auch deshalb so zustimmungsfähig, weil sie so derartig dünn ist. Und vielleicht auch damit verbunden nochmal die Frage, gibt es denn jetzt zwischen diesen Formaten, die ihr beobachtet habt, einen Zusammenhang mit innerbetrieblicher Demokratie, wirtschaftsdemokratischen Elementen auch? Also sind Unternehmen, die Betriebsräte haben, die irgendwie eine große gewerkschaftliche Zahl von Gewerkschaftern haben, ist das irgendwie förderlich auch oder gibt es da irgendwie augenscheinliche Zusammenhänge? Ihr habt jetzt natürlich keinen repräsentativen Ausschnitt, aber
das ist das Problem. Ja. Aber wir haben schon gesehen, dass dort, wo das stark ist, dass dort auch mehr passiert, ne? Dass dort natürlich auch mehr nochmal Gespräche moderiert werden. Das haben wir schon gesehen. Aber das wäre natürlich eine super spannende Frage, ne? Sich das anzuschauen und dort mal näher reinzugehen und dem Ganzen nachzugehen, ob da wirklich ein Effekt ist. Wir wissen natürlich, dass Gewerkschaften auf diesem Feld der demokratischen Bildung und demokratischer Diskurs unterwegs sind und dort auch viel machen und dass die Menschen, die dort sich engagieren, auch sensibilisiert sind für diese Themen und vielleicht auch dadurch prädestiniert sind, das ins Unternehmen zu tragen und solche Dinge dann eben dort auch zu nutzen. Aber leider haben wir da noch keine Evidenz für, um zu sagen, es ist so, ne? Das können wir fördern.
Vielleicht ja für uns nochmal Gelegenheit, aus der Gewerkschaftssicht das natürlich nochmal also, anzugucken.
Ich habe neulich gesehen, es gab so eine Studie von der Otto-Brenner-Stiftung Arbeitswelt und Demokratie in Ostdeutschland. Und da wurde zumindest auf den Zusammenhang hingewiesen zwischen gewerkschaftlicher Teilhabe und Disposition, rechts zu wählen. Also es ist ein negativer Zusammenhang offenbar. Also es gibt schon einiges, was darauf hindeutet, auch wenn das natürlich sicherlich noch ausbaufähig ist. Ja.
Jetzt haben wir zwar festgehalten, dass das vieles tatsächlich so ein bisschen Grassroots, wenn man das so beschreiben kann, ist, als ich mal auf der Website von dem Testunternehmer für offene Sachsen, weltoffene Sachsen.
Wirtschaft für weltoffene Sachsen.
Open Saxony. Open Saxony, genau. Da waren dort auch Workshops angekündigt, die jetzt dann doch aus dieser Unternehmensberatungswelt kommen. Also war dann Scholz and Friends, die offenbar eben eine so eine Unterabteilung haben für diese Responsibility, glaube ich, irgendwie sowas.
Reputation?
Reputation, genau. Also das heißt, das sind diese Unternehmensagenturen, die dafür sorgen, für das wenn man böse sagt, was früher Greenwashing war und diese ganzen Sachen, wo sicherlich auch mehr dran ist. Aber die jetzt sozusagen, also die auch diese ganze Compliance-Sachen und so weiter haben. Und wo ich schon den Eindruck habe, die haben jetzt eben noch ein neues Standbein. Und das sind eben diese demokratischen Sachen, wo sie jetzt doch auch anfangen, das auch anzubieten als Dienstleistung für Unternehmen, die vielleicht, also das gilt natürlich für große Unternehmen, ne, die dann die ja auch die Möglichkeit haben, die finanziellen, Scholz & Friends lässt sich das bestimmt auch gut bezahlen. Kannst du dazu was sagen? Ist das jetzt, dass das eben auch in diese professionelle Management- und Unternehmensberatungswelt so reinkommt?
Das ist so ein bisschen aus der Not jetzt natürlich auch geboren, wie ich gerade sagte. Man hat mal angefangen und man hat natürlich gerade, je größer das Unternehmen wird, wo hängst du denn sowas auf, wenn du deine Governance hast im Unternehmen? Wo hängst du sowas auf? Ne? Also demokratisches Engagement oder im weitesten Sinne irgendwie Stärkung der Gesellschaft. Wer soll denn dafür verantwortlich sein? Wer soll das machen? Und im Zweifel hast du ja gar nicht die Expertise, um das zu machen. Also das ist ja auch das, was wir nicht wollen, dass irgendwie der CEO dann den Workshop gibt und irgendwie seine Vorstellungen dort teilt, sondern es geht ja schon auch darum, ne? Also mit sinnvollen demokratiedidaktischen Ansätzen hier einen Diskurs zu fördern. Und das sind halt Angebote, die dann daraus entstehen. Ne? Also das ist, glaube ich, und dass wir aktuell in einer Situation sind, in der wir einfach auch über Reporting Standards dann eben auch so eine Entwicklung treiben, ne? Dass Unternehmen eben auch über ihr soziales Engagement berichten, auch Impact Reports beispielsweise erstellen und eben auch für unterschiedliche Stakeholder das dann aufbereiten. Das ist eine Entwicklung, eine Professionalisierung, die dort Einzug hält. Wenn du dir vorstellst, du hast ein Unternehmen irgendwie und bist auf der Suche nach Investoren und bist irgendwie in der Softwareindustrie, in Sachsen beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du weltweit so gut noch Investoren findest, ne? Nach dieser Berichterstattung, die dort war. Einfach weil das Image halt nicht mehr so positiv ist. Und vielleicht ist das auch ein Weg, ne? Nochmal zu zeigen, hey, wir machen hier was, wir tun hier was. Wir wollen auch das Nahumfeld irgendwie positiv beeinflussen. Und das sind alles, glaube ich, Entwicklungen, die dazugehören. Und Scholz & Friends zum Beispiel hat auch einen Leitfaden herausgegeben, ne? Was können denn Unternehmen tun, ne? Ich glaube, es heißt Landkarte des Handelns.
Genau, das hatte ich
gesehen, Landkarte des Handelns. Wo sie auf einer sehr, also das ist jetzt kein Buch, was ich lesen kann, oder sondern es sind so ein paar Guidelines aus den Erfahrungen, die halt Unternehmen gesammelt haben, wie kann man sowas strukturieren, wie kann man so ein Angebot anbieten. Ja, und das ist jetzt der Trend, dass es Richtung Professionalisierung geht und auch Institutionalisierung. Das Unternehmen beginnen, das in unterschiedlichen Abteilungen zu organisieren, wenn sie größer sind, um dieses Engagement eben auch fortzuschreiben.
Jetzt kann man natürlich trotzdem noch sagen, das ist das Beispiel, was man der USA, was man jetzt präsent hat, dass das trotzdem auch irgendwie was mit der noch politischen Wetterlage angeht. Wenn wir jetzt sagen, auch die deutsche Demokratie geht den amerikanischen und zerlegt sich so nach und nach, und für viele Unternehmen ist es jetzt eigentlich attraktiver, sozusagen an den Hof des großen Führers zu gehen und dafür zu sorgen, dass der irgendwie einem
wohlgesonnen
ist, ja. Und die ganze Regulierung, die die EU jetzt 40 Jahre, 50 Jahre aufgebaut hat, alles mit einem Pinselstrich beseitigt. Das ist ja auch ein Weg, und man sieht natürlich, und das muss man, also ich glaube, Elon Musk ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber bei vielen von den großen CEOs in den USA ist natürlich selbstverständlich, dass die jetzt wirklich auch Schaden vom Unternehmen abwenden müssen und deswegen gar keine Wahl haben, als wie gesagt an den Hof des Führers da zu gehen und vielleicht eine Million mitzunehmen. Das ist ja eben auch ein Weg, und ich würde sagen, daran sieht man eben, dass Unternehmen am Ende trotzdem Geld verdienen müssen. Was würdest du sagen, spricht dafür, dass das nicht auch kippen kann? Ich meine, du hast gesagt, vorhin schon das Beispiel, die haben auch Leute gesagt, wenn es wirklich jetzt mehr Protektionismus gibt, dann finden wir da natürlich auch einen Weg irgendwie, damit wir weitermachen können.
Ich glaube, dass die meisten dieser Unternehmen, die dort aktiv sind, sich diese Polarisierung, wie sie in den Vereinigten Staaten ist, einfach nicht glauben, dass sie so eintreten wird, ja, dass wir nicht in diese Entwicklung gehen und dass sie ihren Beitrag dazu leisten wollen, dass das auch nicht passiert. Die Frage ist natürlich,
also es ist, um das nochmal zu sagen, ja. es gibt jetzt, die gibt sicherlich auch, wir haben ja auch über die rechten Unternehmen gesprochen, aber eigentlich kein Verständnis, dass wir vielleicht eine populistische Regierung kriegen, die deswegen gut sein kann fürs Business, weil dann einfach...
Na, die Frage habe ich auch sehr offensiv gestellt. Also wäre eine populistische Regierung nicht eigentlich besser für euer Geschäft? Ne? Also ganz im Sinne von, wir wissen, dass solche Regierungen, also das, was Trump ja jetzt auch angekündigt hat, Steuerreduzierung,
supportive,
genau, all das, ne, was halt dazugehört. Und die waren alle der einhelligen Meinung, dass das vielleicht kurzfristig irgendwie positiv wäre, aber langfristig nur schaden würde. Und das gerade egal, ob sie jetzt in der Old Economy oder in der New Economy unterwegs sind, dass sie eigentlich der Auffassung sind, dass es viel sinnvoller ist, hier an unserem demokratischen System festzuhalten, weil wir langfristig viel erfolgreicher sein werden als das, was dort jetzt passiert. Mhm. Und dass sie sich dort auch für einbringen möchten. Ne? Und dass ihr Ziel ist, sich dort auch für einzusetzen. Und ja, am Ende des Tages, gerade in Sachsen, die größeren Unternehmen in Sachsen oder auch diese Hidden Champions, die du vorhin angesprochen hattest, die sind sich auch ihrer Position bewusst. Also die wissen, dass sie Arbeitsplätze dort schaffen und die wissen auch, dass sie im Zweifelsfall von einer populistisch wie auch immer geprägten Regierung eigentlich nicht so richtig viel zu befürchten haben, ja, weil sie einfach elementar auch sind für das Land und dass sie mit diesem Selbstbewusstsein dort auch agieren, ja, und das auch tun, weil ich habe ja auch gefragt, hey, was wird auch dieses Engagement von Wirtschaft für den Weltoffenen Sachsen, wo ja Unternehmen auch mit ihrem Logo auf der Homepage auftreten, ne, und auch für diese Werte, die dort kommuniziert werden, damit offen eintreten, denen ist es auch ganz klar, dass das vielleicht konträr zu einzelnen parteipolitischen Auffassungen geht und dass sie sich dort an dieser Stelle vielleicht auch angreifbar machen. Das ist denen schon bewusst. Aber wie gesagt, sie sehen ihre Position auch eben als durchaus stark an und gefestigt an und wollen eben auch für ihre Wertevorstellungen, die sie mit ihren Mitarbeitern kommuniziert haben, hier auch einstehen.
Lässt sich denn ein Zusammenhang herstellen, auch das natürlich eingedenk der Nicht-Repräsentativität dieser Erhebungen, scheint das so zu sein, was die Branche, die spezifische angeht und dann dieses Engagement für, sagen wir mal, nicht rechtspopulistische Politik. Also es wäre ja naheliegend, dass es ein spezifisches Branchenkapitalinteresse gibt an, sagen wir mal, dass es keinen Protektionismus gibt oder dass es viel Zufuhr von Arbeitskraft gibt. Und das wäre ja dann eine ganz simple, materialistische Erklärung, könnte man sogar sagen, dessen, was da vor sich geht. Aber sind das Branchen, die da jetzt speziell von betroffen sind oder gibt es da überhaupt so starke Unterschiede zwischen den Branchen möglicherweise auch? Also welche, die mehr stärker lokal und regional verankert sind und andere, die dann eben nach Indien und China und in die USA verkaufen müssen und so weiter?
Du siehst schon, ne, das Eingangsbeispiel nochmal so ein bisschen, ne, Nomos Glashütte, die irgendwie Luxusuhren verkaufen, irgendwie auf den Bauhausstil und Internationalität und das Ganze setzen. Natürlich haben die auch nochmal einen besonderen Fokus als vielleicht jetzt der Bauunternehmer, der irgendwie nur lokal unterwegs ist, ne? Aber die haben sicherlich nochmal eine höhere geschäftliche Motivation, hier auch aktiv zu werden. Ja, das haben wir schon auch in der kleinen Erhebung, die wir gemacht haben, auch gesehen. Aber am Ende des Tages, Bauunternehmen beispielsweise werden ja immer gerne dann so, ne, dass sie rechts eher konservativer, eher rechter sind im Zweifelsfall. Das ist ja so ein Vorurteil, was es da irgendwie gibt. Und wir haben zum Beispiel auch ein Unternehmen gefunden, was sich hier extrem eingebracht hat, ne, und die eben auch ganz klar gesagt haben, das ist kein Weg und Protektionismus und so, obwohl diese Branche ja beispielsweise durch EU-Erweiterung und so sehr viele Arbeitskräfte dann aus Polen und Tschechien auch kommen, die im Zweifel noch etwas günstiger sind, ne, günstiger anbieten können, also die nochmal eine Wettbewerbsverschärfung eigentlich erlebt haben durch die EU-Osterweiterung, die sich trotzdem einbringen.
Gut, ich meine, die kriegen vielleicht dann auch zum Teil günstige Arbeitskräfte, aber sind ja Polen im Prinzip auch nicht mehr. Dazu, das hatte ich vorhin ein bisschen vergessen, aber eh noch die Frage, ich habe bei vielen Beispielen, wo ich dann geguckt habe, die waren dann tatsächlich zur EU-Wahl. Also das ist mir dann schon aufgefallen, zumindest bei den größeren und prominenteren Fällen, wo ich gedacht habe, vielleicht war das auch nochmal ein bisschen dieser Brexit-Schock, weil ich meine, bei vielen Sachen kann man sich streiten, was genau die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind, aber dass Brexit eine Katastrophe für die britische Volkswirtschaft Gesellschaft war. Das ist ja, also ich glaube nicht in allen Bereichen, die Zahlen sind jetzt auch nicht vollständig überall so ganz klar, aber zumindest die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, ist schon das Fazit, das war wirtschaftlich
nicht so sinnvoll.
Eine ganz blöde Entscheidung, genauso wie es vorhergesagt wurde. Und da habe ich dann gedacht, dass das bei vielen Unternehmern, glaube ich, schon nochmal verankert ist, dass sie natürlich bei allem, was wirklich dann gegen EU geht und ich meine, das steht jetzt nicht zur Debatte, aber langfristig natürlich schon, ne? Wie ist die Legitimation der EU jetzt in Deutschland, dass das natürlich was ist, was so ein No-Brainer ist für jeden Unternehmer, dass Deutschland in der EU bleiben muss.
Ja, und trotzdem wird es ja offen diskutiert, ne, ob wir das nicht mehr tun und oder abbauen oder eine andere Form der EU eigentlich brauchen. Ich habe tatsächlich eine Erhebung auch dazu gemacht, zu diesem EU-Engagement, ja, und auch dann eher mit größeren Unternehmen. Und du hast völlig recht. Natürlich, der Brexit-Schock war auch einer der Auslöser, wir müssen jetzt hier was tun. Also irgendwie funktioniert das nicht, wenn wir uns nicht einbringen, wenn wir nicht auch irgendwie unsere Position natürlich vertreten, öffentlich vertreten, mit beispielsweise Wahlaufrufen, so wie sich ja ganz viele gemacht haben, oder auch Kampagnen, die einzelne Unternehmen, ne? Also vielleicht so ganz plakativ, die Lufthansa mit ihrem Say Yes to Europe Flugzeug. Ne, was sie irgendwie dann beklebt hatten. Ja, Brexit, aber auch Trump. Trump 1 war auch ein Moment, wo ganz viele Unternehmen für sich eben gesehen haben, okay, also es gibt da irgendwie eine Entwicklung, mögliche Kipppunkte, wie auch immer.
Ja, ich meine, der ist ja damals auch mit Krieg gegen die Freihandelsverträge und so weiter angetreten. Ne?
Ja. Genau, und dass das natürlich auch eine Entwicklung ist. Und natürlich kann man hier auch wieder argumentieren, natürlich ist es ein Eigeninteresse auch irgendwo ein ökonomisches, ne, weil natürlich das wahrscheinlich sinnvoller ist für die Unternehmen, wenn sie eben Freihandel betreiben können, wenn sie das eben tun können. Am Ende des Tages ist das aber jetzt auch nichts Negatives, was dann für die Gesellschaft irgendwie bei rauskommt. Ne? Also es ist ja durchaus eine Win-Win-Case-Situation.
Genau, ich meine, man kann sich streiten, ne, wo dann die Integration des europäischen Arbeitsmarktes nicht auch schlecht ausgewirkt hat. Also ich meine, ganz im Niedriglohnsektor und so weiter geht natürlich ja, auch durch Konkurrenz. Von daher, ich meine, derzeit kennen wir eben keine oder nur ganz in Ansätzen so einen linken EU-Kritik. Ne? Also EU-Kritik ist derzeit eben vor allem durch diesen Fremdenhass und so weiter motiviert und so einen starken Nationalismus. Es wäre eben die Frage, wenn das jetzt eine linke Bewegung wäre, die sagt, wir brauchen vielleicht politische Integration, aber diese Marktintegration, da wo sie eben wirklich wo sie wirklich nur um Kapitalinteresse ist, und das ist zum Teil eben auch einfach so, dass das schon auch durch Kapitalinteresse getrieben wurde, die Integration und die Freihandelsverträge, je nachdem wie die aussehen. Wenn man das hätte, wäre es natürlich interessant, wie sich dann die Unternehmer
positionieren. Das wäre spannend, sich das anzuschauen. Ja. Aber wir sind gerade in einer anderen Lage anderen Problemen, die auch irgendwie pressing sind und wo wir auch Lösungen irgendwie präsent oder wo wir Lösungen brauchen. Unternehmen halt versuchen, irgendwie einen Beitrag zu leisten und tatsächlich irgendwie.
Naja, nee, es ist einfach politische Realität, dass eben gegen die EU das im Wesentlichen rechte Parteien sind, die das
aber gut, erfolgreich machen. Aber gut, dass du es nochmal ansprichst, Brexit.
Ja.
Na, also so in Frankreich, Mélenchon zum Beispiel, wäre so eine irgendwie linke
Genau, EU-Kritik, aber der kommt halt jetzt nicht erstmal an die Macht
so bald. Der kommt jetzt so bald erstmal nicht an die Macht, aber auch da könnte man lange drüber reden, lassen wir es lieber.
Aber da bringst du eine interessante, wenn ich ganz kurz darf, diese Angebote, es gab auch Unternehmen, die das in unterschiedlichen EU-Ländern ausprobiert haben, ne, die auch versucht haben, wie lässt sich das mit anderen politischen Kulturen, Italien, Frankreich, Spanien, wie lässt sich das umsetzen? Also dann Global Player, ne, die viele Möglichkeiten haben. Und tatsächlich wurde mir dann gespiegelt, dass es in Frankreich nicht so gut funktioniert hat wie in Deutschland. Also scheinen politisch-kulturelle Aspekte dort auch nochmal eine wesentliche Rolle zu spielen, die wir uns gerade eben auch angucken. Ne? Also wie können diese Angebote, also was sind so Erfolgsfaktoren, auch so politisch-kulturell des Systems von solchen Angeboten?
Ja klar, ich meine, globale Unternehmen, die müsste man sicherlich auch nochmal rausnehmen, die wirklich eben eine globale Basis auch haben und Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, bei denen ist das sicherlich eh nochmal ganz anders, weil die ja sowieso eben nicht grundsätzlich dieses Interesse des Nationalismus in der Form haben. Also die sicherlich können die sich da auch strategisch dazu verhalten, aber in der Belegschaft haben die natürlich da keine Verwendung dafür. Dazu hatte ich eh nochmal die Frage, ich meine, wir haben schon das ab und zu mal angedeutet, aber ich könnte mir schon vorstellen, ihr habt natürlich jetzt vor allem Sachsen da intensiver beobachtet, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da wenn man das doch ein bisschen gewichten möchte, die Motivation, natürlich das Hauptproblem wirklich das Personal ist. Also wenn eben der Ruf derart schlecht ist, sogar international. Ich habe das damals an der TU Dresden tatsächlich studiert, als dieses Pegida-Ding losging. Und da war für die Uni das natürlich eine Katastrophe, weil plötzlich, ich glaube auch in der New York Times, gab es dann Pegida-Titel, ne, wo das so richtig losging.
Und dann losging. Kamen keine Studis
und
mehr.
Und dann Studis und die wollten dort gerade Exzellenzinitiative ja. Und die verrücktesten Chemiker und Physiker und wen auch immer, das wird schwierig. Also da ist man, wenn das wirklich die absoluten Top-Leute sind global, die sich auf einem globalen wissenschaftlichen Markt die Jobs aussuchen und du gerade diese Schlagzeilen hast, dann hast du als Uni da ein riesen Problem. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in Sachsen nochmal tatsächlich
ist es auch, besonders ist. Ist es auch. Die Frage ist halt, was bringt es dir dann, wenn du deine Mitarbeiter für Workshops freistellst oder für solche Angebote, wenn du ja irgendwie auch eine schöne Plakatkampagne zur Internationalität machen könntest, ne?
Ja,
und
ja.
Und eher Marketingmaßnahmen, ja. Personalmarketing, wie auch immer, ne? Also sowas dann irgendwie.
Genau, das wird damit nicht erklärt.
Da, absolut. Na. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, was eigentlich so eure Stoßrichtung, eure Pointe, euer Plädoyer ist. Also ist es, wollt ihr einfach nur sagen, es gibt auch gute Unternehmer oder es waren nicht alle schlecht unter den Unternehmern oder also was ist sozusagen die der Erkenntniswert dieser Erhebungen? Also man merkt natürlich, es gibt auch irgendwie sowas wie Zivilgesellschaft in privatwirtschaftlichen Unternehmen, die existiert dort irgendwie weiter. Es existieren diese Aushandlungs- und Deliberationsprozesse irgendwie auch da, logischerweise als ein gesellschaftlicher Ort. Aber würdet ihr wirklich sagen, Unternehmer sind hier die Speerspitze der demokratischen Kultur in diesem Land oder sind irgendwie die progressive Kräfte tatsächlich? Eine unerhörte Behauptung. Was wollt ihr sagen?
Ja, also Speerspitze ist sicherlich ein wenig zu weit gefasst, aber vielleicht sind sie Alliierte. Ja, vielleicht sind sie ganz gute Alliierte, wenn wir über Räume für politische Bildung beispielsweise nachdenken, über solche Angebote. Und sie sind einfach, wie wir ja festgestellt haben, eine Organisationsform, wo soziales Leben stattfindet. Sie haben Ressourcen, auch das haben wir festgestellt, ja. Und wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf zurückgreifen können und dort Gesellschaft weiterentwickeln können, verbessern können, warum nicht? Ja, und wir zeigen eben mit diesen Erhebungen, dass es eben Wege gibt, das zu tun und das Unternehmen das versuchen. Wie gut, wie schlecht, da sind wir noch dabei, das herauszufinden, was sind Wege, um das zu tun. Und so ein bisschen eben auch zu sagen, okay, vielleicht versagen gerade Parteien, vielleicht ist deswegen gerade alles so ein bisschen schwieriger und vielleicht können Unternehmen hier helfen, etwas stabilisierend wirken und diese gesamtgesellschaftliche Polarisierung ein Stück abbauen. Ob sie das dann aus Eigeninteresse tun, weil sie langfristig irgendwie bestehen wollen, weil ein demokratisches System für sie besser ist als was auch immer folgen mag. Okay, dann ist es so. Ja, finde ich. Aber wie gesagt, wir haben ja gezeigt oder können zeigen, dass es beide Motivationen gibt. Also Marktüberlegungen, aber auf der anderen Seite auch moralische Überlegungen. Und dass das so unser Takeaway ist.
Also da muss ich auch nochmal nachfragen.
Ja, klar.
Also soziologisch gesprochen ist natürlich es auch nicht ausgeschlossen, dass ein Akteur wie ein Unternehmer sich an moralischen Erwägungen orientiert als ein...
Nicht ausgeschlossen.
Nicht ausgeschlossen.
Vorsichtig
aber,
formuliert.
Aber zu sagen, dass er sozusagen eine gleichwertige Abwägung als Unternehmer, nicht als Bürger oder Mensch, sondern als Unternehmer macht zwischen irgendwelchen politischen Werten und der Maxime der Profitmaximierung, das kann ich nicht glauben. Also der Unternehmer, wenn er, der zahlt sozusagen nicht sozusagen seine laufenden Kosten damit, dass er seine Werte verfolgt. Und er hält sich auch nicht auf einem konkurrenten Markt dadurch, dass er seine Werte verfolgt. Höchstens sozusagen vermittelt dadurch, dass er durch diese öffentlich wirksame sozusagen Inwertsetzung seiner Werte dann vielleicht auch Marktvorteile gewinnt. Aber strukturell ist er nicht in der Lage, die ökonomischen Imperative seiner Rolle zu überwinden. Darauf würde ich bestehen. Und dann kann man nicht sagen, dass es sozusagen einfach ein Mischverhältnis von Wertentscheidung und zweckrationaler Entscheidung oder nutzenmaximierender Entscheidung ist, sondern es gibt eine ganz klare Logik, die seine Rolle bestimmt und eine sozusagen zu dieser Rolle externe, vielleicht auch noch bürgerliche Motivation, die er einbringen kann. So wäre meine Theorie. Würdest du widersprechen?
Ja, was heißt widersprechen? Natürlich sind das wirtschaftliche Zwänge. Ne? Wie gesagt, ich glaube, dieses Nomos Glashütte-Beispiel mit den Uhren macht das sehr deutlich, dass du einfach dann auch reagieren musst, wenn deine Kunden sagen, sie wollen dein Produkt nicht mehr kaufen, weil sie damit nicht mehr, weil sie jetzt glauben, das passt nicht mehr zu den Werten, die da irgendwie hinterstehen, will ich nicht mehr. Ist das natürlich ein ökonomisches Problem. Auf der anderen Seite ist es für viele dieser Unternehmen aber auch einfach ein ökonomisches Problem zu sagen, hey, ich stelle jetzt mal meine Mitarbeiter für 3 Stunden für so einen Workshop frei. Oder ich organisiere jetzt mal hier eine Diskussionsveranstaltung für meine Mitarbeiter irgendwie 5 Stunden. Ihr werdet freigestellt, um das aufzubauen. Ihr werdet freigestellt, um das abzubauen. Und lass uns das mal machen. Also am Ende des Tages, und ehrlicherweise sind wir auch gerade übereingekommen, Investmententscheidung wird es nicht sein, weil wo ist der, es ist vielleicht long term irgendwie positiv, aber ob diese Veranstaltung jetzt wirklich einen Effekt hat, I don't know. Ich hoffe und ich bin auch sicher, dass es das gibt, aber es ist keine Investmententscheidung und am Ende des Tages nehmen diese Unternehmen ja eben auch ökonomische Nachteile dafür in Kauf und bezahlen ja für diese Dinge dann auch am Ende des Tages. Und wenn du ein kleines Unternehmen bist, irgendwie zu sagen, wir machen jetzt mal einen halben Tag frei, um uns in so einem Workshop zu engagieren, dann ist das schon ein ganz schönes Commitment, ne? Was du da auch ökonomisch irgendwie mitträgst.
Ich glaube, beantworten würde man das dann eben mit einer Theorie des Unternehmens sozusagen. Ja, das ist eine theoretischere Fragestellung. Ich glaube, was man halt sagen kann, ist, dass man, das ist dann eher so eine organisationssoziologische Beschreibung, das unterschätzt, wie kompliziert das ist, so ein Unternehmen zu führen und dass es 1000 Sachen sind, die man gleichzeitig irgendwie deichseln muss. Ja. Und das ist natürlich, das muss man gar nicht als Profitmaximierung oder sowas schreiben, dass ein Unternehmen irgendwie ein Interesse hat, dass kein Gift in der Belegschaft ist, der dort durch Rassismus reinkommt, das ist irgendwie selbstverständlich sozusagen. Genau. Ja. Dass das nicht kollidieren muss mit einem demokratischen Überzeugung, ist ja auch wiederum klar. Ne?
Ich würde es vielleicht noch so versuchen, also es ist natürlich jetzt keine deterministische Beschreibung in dem Sinne, dass wirklich die Leute sozusagen maximal in ihren Entscheidungen schon festgelegt sind, weil das würde voraussetzen, dass sie auch die Folgen ihrer Entscheidung perfekt antizipieren können. Und das ist ja in der Wirtschaft auch oft nicht gegeben. Und du hast es ja gesagt, also diese Investitionen in die zivile Infrastruktur sozusagen eines lokal angesiedelten Unternehmens, die kann man schlecht kalkulieren, würde ich sagen. In Situationen von Unsicherheit, da kommt dann eben das Kulturelle rein. Vielleicht auch. Also in diesen Sachen, okay, was mache ich jetzt als Unternehmer? Wo stecke ich jetzt den Haushaltsposten hin, den ich sozusagen irgendwie für, sagen wir mal, allgemeinwohl investieren würde oder so. Und dann setze ich halt auf das, weil ich irgendwie auch sozialisatorisch der Überzeugung bin, dass Demokratie irgendwie gut ist und dass man das erhalten sollte. Aber das sind eher so, also das könnte eben auch anders sein. Das könnte eben dann auch so ein Tech-Faschist sein, der das anders sieht.
Naja, du kannst es ja auch viel weniger polarisiert machen. Du kannst einfach die Kohle nehmen und spendest die an alle Parteien. Das kannst du auch machen als Unternehmer, als Risikoabsicherung. Kriegt einfach jede Partei einen Obolus und
machen ja auch manche.
Keiner kann. Ja, ja, genau. Aber das wäre ja das Gegenmodell. So, ne, das kannst du ja auch machen, so als Risikopolice, ja, wer auch immer.
Beides kannst du machen.
Oder? Kannst auch beides machen, wenn du das ökonomisch kannst. Ja. Ne? Ja. Und ist aber dann ja eine Alternative, die dem irgendwie entgegensteht. Ne? Ja. Und wie gesagt, also ich finde das wirklich sehr beeindruckend, ne, dass Unternehmen wirklich solche Workshops machen oder auch so Discussion Panels, weil das kann auch, glaube ich, voll in die Hose gehen. Das kann voll eskalieren, je nachdem, wie das da funktioniert. spielt. Ihr wisst es ja vielleicht irgendwie, eine Wahlkampfveranstaltung, wenn man die jetzt sieht, zum Bundestagswahlkampf, was da auch manchmal los ist. Ne? Wir haben gesehen, was passiert, wenn man Plakate für die Europawahl in Dresden aufhängen möchte, was einem da passieren kann. Also das ist ja einfach auch ein Risiko, was ich damit eingehe. Na, das ist einfach auch ein Risiko, was ich damit eingehe, was ich damit trage und was meiner Überzeugung nach sich nicht nur ökonomisch erklären lässt an der Stelle.
Du hast jetzt, oder wir haben über den Verein gesprochen, welche Rolle spielen da überhaupt Wirtschaftsverbände noch? Ich meine, natürlich sind Unternehmen auch überhaupt, wir haben mit dem Lobbying eingestiegen, müssen sie ja auch, um ihre Interessen erstmal ökonomisch zu vertreten, aber Wirtschaftsverbände machen natürlich auch noch mehr. Gibt es da auch irgendeine Form von Koordination?
Ja, also wir hatten beispielsweise uns auch nochmal die IHKs angeschaut, ne, weil die wären ja beispielsweise auch vielleicht eine Organisationsform.
Genau, das habe ich gesehen, die sind auch alle Mitglied in dem Verein, die IHKs in Sachsen.
Obwohl sie eigentlich politisch neutral komplett agieren müssten.
Ah ja,
das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Also wir haben auch eine Studie gemacht, warum, also wie sie zu diesem Engagement stehen und ob sie sich einbringen wollen und solche Geschichten. Und als klassische Mitglieder und Pflicht, also du bist ja Pflichtmitglied in dieser Organisation, halten die sich dort eher bedeckt. Ne? Und das einfach auch aus dieser Warte heraus. Dieser Verein oder auch die anderen Spielarten in Thüringen oder dort im Norden, in den Bundesländern im Norden, dienen vor allen Dingen auch für die Organisation und für die Abstimmung. Ganz am Anfang war dieser Verein super wichtig, weil Unternehmen sich getroffen und gefragt haben, was macht ihr denn da? Was hat denn bei euch funktioniert? Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Und mit wem habt ihr denn da gesprochen? Also wen habt ihr irgendwie geholt, um so einen Workshop zu machen? Also keine Ahnung, hat das jetzt der CEO dann gemacht oder der HR-Manager oder wer war da irgendwie in charge, ne, was diese Dinge angeht? Und das einfach diese Abstimmung und dieses Lernen voneinander war da, glaube ich, ist auch immer noch extrem wichtig, um eben diese Angebote, die hier gemacht werden, einfach auch zu verbessern.
Dann wäre natürlich noch die Frage, das habe ich zumindest immer mal von Kollegen auch gehört, die da tief im Feld waren bei solchen schwierigen Fragen, dass sie dann selber auch so ein bisschen Teil des Feldes geworden sind und dann auch Fragen von den Unternehmen können sie uns nicht mal diese Sachen rüberschicken. Ich weiß nicht, ob du auch jetzt schon für die ersten Workshops angefragt wurdest, aber hast du da auch sowas erlebt, dass die Unternehmen auch wirklich einfach sich vielleicht auch ein bisschen freuen, dass das beobachtet wird, dass das eben nicht irgendwie verpufft.
Was ich vor allen Dingen in den Erhebungen gemerkt habe, ist einfach eine unglaubliche Verunsicherung. Ja, weil man will irgendwas machen, aber man weiß nicht so richtig was. Und die waren natürlich, die meisten, die mitgemacht haben, wollten natürlich die Ergebnisse so schnell wie möglich, weil sie wissen wollten, hey, was machen denn die anderen eigentlich? Na, und was gibt's da? Was funktioniert da? Und ich glaube, dieses Feld entwickelt sich ja gerade auch erst noch. Ne? Also wie ich gerade sagte, in den anderen Bundesländern fängt man gerade erst an und so. Und was gibt es für Möglichkeiten? Und ich glaube, das macht diese Forschung auch so sehr praxisrelevant, weil einfach Unternehmen wissen wollen, was funktioniert, was können wir machen? Und idealerweise irgendwie noch evidenzbasierte Forschung wir mitliefern können, damit man das in der Vorstandsetage beispielsweise gut diskutieren kann und dann vielleicht doch eine Teil von Investmententscheidung treffen kann, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Na, weil natürlich die Übersetzung von diesen Forschungsangelegenheiten in das Sprech und in die Rationalitäten in so einem Unternehmen natürlich dann auch eine Rolle spielen. Ne? Und es wäre super spannend, sich anzuschauen, welchen Einfluss hat das denn wirklich, wenn man sich so engagiert auf beispielsweise neue Mitarbeiter. Kriegen die das mit? Kriegen die das nicht mit? Spielt das eine Rolle? Spielt das keine Rolle? So, ne? Das wäre super spannend, das herauszufinden. Einfach, weil man dann nochmal diese Argumentationsstrang zum Beispiel hinterfragen und mit einer besseren Evidenz am Ende des Tages belegen könnte.
Und in der Forschung, das ist alles noch klein und geht sozusagen los, aber wächst im besten Fall.
Das wächst im besten Fall. Also wir haben einige Projekte jetzt angestoßen, um das eben beantworten zu können, um uns das anzuschauen. Aber der Wandel ist halt auch extrem schnell. Ne? Also wenn wir uns das anschauen, wie gesagt, die erste Erhebung, die ich gemacht habe, war 2016 und dann verschiebt sich das alles. Ja, und super viele Angebote, ne? Aber worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, was sind denn so digitale Angebote, ne, die Unternehmen versuchen irgendwie zu nutzen. Ne? Also auch da gibt es eine ganze Bandbreite von Aktivitäten, die Unternehmen einsetzen. Ja, schauen wir mal.
Hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie es politisch weitergeht. Ne? Das können wir heute,
ja,
nicht verantworten, aber begleiten wir natürlich zwangsläufig, solange das hier weitergeht. Benedikt, vielen Dank, dass du da warst und uns ein bisschen Einblick in die Unternehmenswelt gegeben hast. Das war, glaube ich, das erste Mal jetzt, dass wir das getan haben hier. Empfiehlt uns gern wie immer weiter, sowohl online als auch offline, vielleicht auch unter den Kollegen. Das war die 98. Folge von Das Neue Berlin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.